Einen schönen guten Morgen. Geht's euch noch gut nach dieser düsteren Geschichte? Vielen Dank, Dörte, für die Zusammenfassung. Das ist gar nicht so leicht, so ein Buch kurz zusammenzufassen. Aber ihr werdet gleich mitkriegen, warum es heute mal sinnvoll ist, so einen Stoff hier anzuschauen. Wisst ihr, was ein Kuriositätenkabinett ist oder war? Das war vor 200-300 Jahren, waren das Sammlungen von Merkwürdigkeiten. Da hat man dann ein ausgestopftes Kalb mit zwei Köpfen gezeigt oder das Horn von einem Einhorn oder afrikanische Masken. Sowas wurde in Kuriositätenkabinetten gesammelt. Oder auf Jahrmärkten wurden missgestaltete Menschen ausgestellt. Oder Pygmäen aus Afrika oder Indianer. Alles, was exotisch und fremd war, das hat man so gesammelt. Und die Leute, die wollten den Grusel. Die Leute, die wollten sehen, das ist aber komisch, wie die aussehen. Ein Glück bin ich, ganz normal. Das ist so der Effekt bei so einem Kuriositätenkabinett. Und das ist schön, wenn man sich als ganz normal empfindet und das andere als fremd und abstoßend. Aber man selber hat damit nichts zu tun. Ein Glück bin ich nicht so. Das ist beruhigend, wenn man so etwas wie Mr. Hyde nicht in sich entdeckt. Ich bin ja schließlich kein Mörder, ich führe kein Doppelleben. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, das ist Grusel, ganz angenehmer Grusel. Das ist Grusel, der unterhält und einem sagt, ach, damit habe ich nichts zu tun, ich bin ganz anders. Aber was wäre, wenn dieses Buch tatsächlich etwas über uns aussagen wollte? Wenn unser Hang zum Bösen aufgedeckt würde? Wenn wir alle hier mehr wären, als wir öffentlich zeigen, sonntags schick gemacht vor dem Spiegel, aber eigentlich ist darunter ganz was anderes. Was, wenn in dem Nicht-Öffentlichen, dem Unbekannten, unsere eigentliche Persönlichkeit zum Ausdruck käme? Das wäre echter Horror. Willkommen bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und das wollen wir jetzt ins Gespräch bringen mit dem, was Paulus sagt in Römer 7. Da beschreibt er auch das Menschsein auf eine ganz erschreckende Art und Weise. Da heißt es, Paulus sagt, ich weiß also, in mir lebt nicht die Kraft zum Guten. Ich will das Gute, aber ich bin zu schwach, es zu tun. Nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich hasse. Ich stimme Gottes Willen zu, aber in mir ist ein anderes Gesetz, das Gesetz der Sünde. Ich elender, verzweifelter Mensch, wer wird mich retten aus dieser tödlichen Verstrickung? Gott sei Dank für Jesus Christus, unseren Herrn. Darum gibt es keine Verdammung für die, die in Jesus sind. Denn dort, wo Jesus ist, bist du befreit von dem Gesetz der Sünde und du stehst unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, der zum Leben führt. Das ist jetzt sozusagen der Kontrapunkt zu Jekyll und Hyde. Paulus beschreibt hier, dass die Neigung zum Bösen ganz tief in uns drin liegt. Und mit Stevenson und Paulus wollen wir heute drei Schritte gehen und darüber nachdenken. Los geht es mit erstens. Dr. Jekyll, wie tief wurzelt das Böse in uns? Wie tief wurzelt das Böse in mir und dir? Und da sind wir wahrscheinlich alle gleich. Wir werden sagen, ich tue ab und zu Böses, aber ich bin doch nicht böse. Im Kern will ich das Gute. Ich meine es gut. Und gerade wir Christen, wir Gutbürgerlichen, wir Idealisten, wir sind sehr davon überzeugt, dass wir vielleicht nicht immer gut sind, aber es doch gut meinen und im Kern eigentlich doch gut sind. Oder aber mit ein bisschen mehr Realismus sagen wir, wir sind wie ein Pendel. Ein Pendel, das in der Mitte liegt, zwischen Gut und Böse. Es schlägt nach links aus, nach rechts aus, aber das Pendel ist frei. So kann man auch über sich denken, ich habe das im Griff. Und da ist natürlich dann der erste Schock, wenn wir so von uns denken, ist der erste Schock, was wir in dem Buch von Dr. Jekyll und Mr. Hyde gelesen haben. Dieser Dr. Jekyll ist kein böser Mensch. Er ist ein angesehener Wissenschaftler. Er ist normal, anständig und geachtet. Er tut eine ehrliche Arbeit. Und dieser Wissenschaftler ist sehr, sehr ehrlich. Er ist sich bewusst, dass er auch eine böse Seite in sich hat. Und das ist ja schon mal eine große Erkenntnis. Und jetzt will er die Gute von seiner bösen Seite abspalten, um das Böse anschauen zu können. Und so entdeckt er Mr. Hyde, die Verkörperung seiner bösen Seite. Und er sagt dann, Zitat, so näherte ich mich der Wahrheit, dass der Mensch in Wirklichkeit nicht eins, sondern zwei ist, gut und böse. Und Jekyll erkennt, dass Mr. Hyde zu ihm gehört. Und ihr wisst ja, Hyde ist Englisch und das heißt verborgen. Mr. Hyde ist der Verborgene. Und er sieht, dass diese verborgene Seite zu ihm gehört. Ist das bei uns auch so, dass wir die böse Seite in uns haben? Ja, dass die böse Seite elementar zu uns dazugehört? Wir denken, wir wollen das oft nicht sehen. Und das Böse wird in unserem Leben oft zurückgehalten durch Feigheit, durch Gewöhnung, durch die Moral, durch Kirchenzugehörigkeit. Aber das Böse ist doch irgendwie da. Und wenn ihr wüsstet, was ich manchmal denke oder wollte, dann wäret ihr erschrocken. Aber ich weiß, bei euch ist das ganz genau das Gleiche, dass da mehr in uns drin ist, als wir an einem schönen Sonntagmorgen so zeigen. Der zweite Schock ist jetzt, nicht nur Stevenson sagt das in seinem Buch, sondern Paulus sagt das auch, nur noch viel, viel härter, extremer. Er sagt, der Mensch, der will wohl das Gute, aber er ist gar nicht in der Lage dazu. Er ist versklavt an das Böse. Das Böse fesselt ihn, macht ihn unfrei. Ich will das Gute, aber ich tue das Böse, das ich hasse. Ich bin als Sklave verkauft unter das Böse. Ich bin in mir verloren. Wer wird mich erretten? Also ein Verzweiflungsschrei von dem Paulus ist das. In ihm ist das Böse nicht nur ein Winkel, sondern das Böse macht den Kern seiner Persönlichkeit aus. Und er kommt nicht davon los. Wir können das abtun und sagen, na, so schlimm steht das nicht mit mir. Aber die Erfahrung bestätigt doch genau das, dass das Böse auch uns viel näher ist, als uns bewusst ist. Hannah Arendt war eine jüdisch-amerikanische Journalistin, die den Prozess gegen Adolf Eichmann verfolgt hat. Das war der sogenannte Spediteur des Todes unter den Nazis. Er hat Juden enteignet, er hat sie in Viehwaggons verladen lassen. Er hat Transportlisten geführt, millionenfach. Aber Hannah Arendt hat gesehen, dieser Adolf Eichmann war kein Krimineller. Das war kein Monster, sondern er war ein ganz ordentlicher Mensch, ein guter Beamter, ein konservativer Mensch, der doch millionenfach den Tod organisiert hat. Und Hannah Arendt hat den Begriff geprägt von der Banalität des Bösen. Das Böse ist völlig banal und allgemein im Menschen. Es liegt in uns allen. Nach unseren eigenen Maßstäben mögen wir vielleicht gut sein, weil wir ja doch das Gute wollen. Aber Jesus sagt uns, dass das ganz anders ist. Wenn Jesus die Gebote Gottes auslegt in der Bergpredigt, dann sagt er, wer eine andere Frau ansieht und sie begehrt, der hat im Herzen schon die Ehe gebrochen. Wer jemanden anderen, du Dummkopf oder Idiot nennt, der hat ihn schon ermordet. Nach Gottes Maßstäben ist das Böse nicht eine Seite, eine Kleinigkeit, sondern das macht unser Wesen aus. Und wir als Menschen mit Mr. Hyde, wir brauchen Rettung. Wer wird uns erlösen, fragt Paulus. Vielleicht überzeugt euch das noch nicht, dass das Böse so nah, so prägend ist bei dir. Und deswegen kommen wir zum zweiten Punkt. Mr. Hyde, spürst du die Fessel? Dieser Dr. Jekyll, der geachtete Wissenschaftler, der entdeckt also seine böse Seite. Durch eine Droge kann er das sich aufspalten und kann das Böse auslegen als Mr. Hyde. Und wenn er böse ist, dann kann er, wenn er wieder gut ist, macht er das wieder gut, was er vorher Böses getan hat. Und am Anfang gefällt ihnen das, durch ja immer wieder das gut zu machen, was er Böses getan hat. Ihm gefällt, dass er eine böse Seite hat, die auch zu ihm gehört. Und als er das erste Mal in den Spiegel sieht und sein böses, seine böse Natur sieht, da sagt er: Wenn ich auf jenes Monstrum im Spiegelbild blickte, hatte ich keinen Widerwillen, eher das Gefühl freudigen Willkommens. Auch das war mein Ich. Es schien mir natürlich und menschlich. Und so geht es uns wahrscheinlich auch, wenn wir über das Böse oder sagen wir mal Sünde nachdenken. Da denken wir so schnell, auch das bin ich. Wir wollen das rechtfertigen und sagen, das gehört zu mir dazu. Und Dr. Jekyll, der Gute, die gute Seite, der meint, er hätte das Böse im Griff. Er kann immer wieder den Schaden gut machen, den seine böse Seite gemacht hat. Sein Gewissen ist noch wach, er kann noch unterscheiden zwischen Gut und Böse. Aber diese böse Seite, Mr. Hyde, die wird immer größer. Je öfter er das auslebt, desto größer wird er. Sein Verlangen nach Bösem wird größer. Seine Rohheit wächst, bis er schließlich einen Mord begeht. Und Dr. Jekyll, also die gute Seite von ihm, die ist schockiert. Das habe ich getan. Er ist erschrocken, was alles aus ihm herauskommt. Und dann merkt er, dieser Mr. Hyde, der wird gefährlich für mich. Der kann mich zerstören. Und was tut er? Er versucht, ihn zu bekämpfen. Er versucht, den Mr. Hyde keinen Raum mehr zu geben. Er schafft es, eine Zeit lang seine böse Lust zu unterdrücken. Und er füllt sein Leben ganz normal, füllt er an mit guter Arbeit, mit Beziehungen, Freundschaften. Und das Böse in ihm scheint weg zu sein. Und irgendwann ist er dann ganz gelassen und fröhlich und sagt, jetzt habe ich das im Griff. Und dann gibt es in diesem Büchlein eine eindrückliche Szene. Er sitzt auf einer Parkbank im Sonnenschein und freut sich, dass das Böse verschwunden ist aus seinem Leben. Und er fühlt sich so genauso wie alle anderen, die er vor sich sieht, die Spaziergänger. Und die sind nicht böse, ich bin es auch nicht. Ja, eigentlich fühlt er sich sogar besser als die anderen, weil er schließlich seine böse Seite besiegt hat. Und dann verwandelt er sich das erste Mal spontan und öffentlich in Mr. Hyde. Also er erlebt den völligen Kontrollverlust. Das Böse, das überwindet ihn. Und die Fessel ist stärker als je zuvor. Dieser Mr. Hyde ist für mich eine Metapher für uns, für uns alle. Vielleicht gefällt euch das nicht und ihr sagt, habe ich nichts mit zu tun, ich bin kein Mörder, ich führe kein Doppelleben. Aber können wir nicht alle spüren, dass wir in gewisser Weise unfrei sind, wie das Paulus sagt, dass wir an das Böse gekettet sind? Kennen wir das nicht? Du sagst vielleicht, das bisschen Jähzorn ist nicht so schlimm. Bist du einmal im Zorn, bis es durchbricht und du jemanden schlägst? Oder du denkst, meine Pornosucht, die ist überwunden, bis sie mit Macht zurückkommt. Oder du bist zu 99% in deiner Ehe treu, aber dann hast du 100% ein Problem mit der Untreue. Lassen wir uns durch die 99% nicht täuschen, als wäre das Einzige. Paulus sagt das so eindrücklich. Ich will das Gute, aber ich bin zu schwach, es zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich hasse. Ich Elender, wer wird mich erretten? Keiner von uns muss das glauben, dass es so um ihn steht. Und heute ist es auch nicht besonders populär, über Sünde oder das Böse zu reden oder über persönliche Schuld. Heutzutage ist es viel beliebter, wenn wir sagen, Gott liebt jeden so, wie er ist. Du darfst so bleiben, wie du bist. Und so schlimm steht das gar nicht mit dir. So versuchen wir Menschen zu ermutigen. Aber das Böse, das uns kaputt macht, das kennen wir doch nur zu gut. Ich kannte eine Frau, die hatte 2 Häuser, also war recht wohlhabend. Aber sie war so sparsam, so geizig, dass sie sogar das Regenwasser in ihre Badewanne gesammelt hat. Geiz und Angst hatten sie im Griff und sie hat dadurch ihr eigenes Leben zerstört. Da ist vielleicht einer, der ist perfektionistisch und das sieht nach außen ganz wunderbar aus. Und doch ist der Perfektionismus das, was eine Ehe, eine Familie kaputt machen kann. Da ist vielleicht einer, der seine seine Interessen beinhart durchdrückt, privat und geschäftlich. Die Leute bewundern ihn, seinen Erfolg, aber damit kann er alles ruinieren. Zorn, Eitelkeit, Bitterkeit, Neid, all das, das kann unser Leben zerstören. Das liegt in uns drin. Wenn du ehrlich bist, musst du vielleicht sagen, ich bin gar nicht mehr der, der ich sein wollte. Da hat sich in meinem Leben etwas entwickelt, das ich niemals wollte. Aber jetzt ist es da. Und dann haben wir uns vielleicht daran gewöhnt, an eine kaputte Ehe. Man stellt fest, man ist die Giftspritze in der Gemeinde geworden, redet negativ. Oder man kommt von den Pornos nicht los. Oder man betrinkt sich heimlich. Irgendwann muss man vielleicht eingestehen, ja, das ist nicht das Selbstbild, das ich habe, nicht das, was ich verkörpern will nach außen, aber das ist meine Lebenswirklichkeit. Aber ich sage euch was, es ist gut, wenn Mr. Hyde, wenn der sichtbar wird. Die Stärke von diesem Mr. Hyde, das heißt, wie gesagt, verstecken, ist, wenn er hervorkommt, wenn er nicht mehr heimlich ist. Die Macht von Mr. Hyde liegt da drin, solange wir das leugnen, solange wir es nicht wahrhaben wollen, wenn wir nicht rufen, wer wird mich erretten? Und genau das ist die Message dieses Buches. Mr. Hyde hat die Fähigkeit, den guten Dr. Jekyll zu zerstören. Das Buch läuft zwangsläufig darauf hinaus, dass der gute Mr. Jekyll zerstört wird durch seine schlechte Seite. Aber wenn wir sehen, wer Mr. Hyde ist und dass er da ist, und wenn wir um Hilfe schreien, wer wird mich erretten von dem Bösen, das in meinem Leben ist, dann gibt es Hilfe. Und das ist drittens, Jesus ist Mr. Seek, der sucht. In dem Buch wird Dr. Jekyll von Mr. Hyde zerstört. Und das Buch bietet keine Lösung. Paulus, der Paulus-Text ist da ganz anders. Erst schreit Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erretten? Das Böse ist übermächtig. Ich bin verloren, ich bin versklavt. Aber als alle Auswege abgeschnitten sind, da kippt der Text und Paulus sagt, wer wird mich erretten? Gott sei Dank für Jesus Christus. Er macht mich frei vom Gesetz der Sünde und des Bösen. Und nun möchte ich eine Frage stellen. Was in aller Welt könnte uns dazu führen, dass wir an Jesus Christus glauben? Was könnte uns dazu bewegen? Das Kreuz, Schuld eingestehen, als Christ leben, Sünde bekennen, das ist uncool. Das ist nicht schön und leicht, das ist nicht zeitgemäß. Damit gewinnt man keine Blumentöpfe in dieser Zeit. Keiner von uns würde das freiwillig tun. Aber wenn da die Dinge sind, die uns verzweifeln lassen, dass wir nach Rettung schreien, wenn wir unsere Schuld erkennen, die Heimlichkeiten, die Sucht, die schlechte Prägung, das, was unser Leben kaputt macht, dann ändert sich etwas. Dann werden wir mit einem Mal bereit, neu hinzuhören. Wenn das einen quält, die Schuld oder Mr. Hyde, der wird dann vielleicht offen, nach Jesus zu fragen. Wer seine verborgenen Triebe und Verlorenheit kennt, der hört hin, dass Jesus für den Sünder gestorben ist. Wer seine Selbstachtung verloren hat, der ist berührt davon, dass Jesus gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also deswegen führt uns Paulus an den Punkt der Verzweiflung, dass wir umso lieber auf Jesus hören, zu ihm kommen, ihm das bringen, was unser Leben kaputt macht. Denn niemand greift so entschlossen Rettungsring wie ein Ertrinkender. Und wenn wir Jesus das bringen, was wir erkennen an Bösem in unserem Leben, unseren Mr. Hyde, unsere Verlorenheit, wenn wir das Jesus bringen, dann nimmt er das in seine freundlichen Hände und er hilft uns. Er ist gestorben für unsere Sünde. Er sagt uns zu, dass wir durch ihn wieder zum Vater kommen können. Er stellt auch die beschädigte Seele wieder her, der Schaden, der da tief in uns drin ist. Manchmal tut er das ganz einfach, indem er den Drang zum Sündigen auch wegnimmt. Manchmal geht er mit uns den langen Weg der Wiederherstellung. Da unterhalten sich zwei Männer. Der eine sagt, ich kann nicht glauben, dass Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Da sagt der andere, ich habe auch nicht erlebt, dass Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Aber du weißt, ich war einmal Alkoholiker. In meinem Leben, da hat Jesus Wodka zu Möbeln gemacht und zu einem Bankkonto und zu einer intakten Ehe. Ich glaube, das kennen viele von uns, dass Jesus nicht die großen Wunder der Bibel so getan hat, aber er hat unser Leben wiederhergestellt. Er hat uns die Sünde genommen. Er hat uns frei gemacht zu leben. Und das habe ich und viele von uns auf ganz persönliche Art und Weise erlebt. Gott sei Dank für Jesus Christus, der uns den Sieg gibt. Ich denke, jetzt sagt vielleicht immer noch jemand, ganz so schlimm ist es mit mir nicht. Ich schaffe das schon, gut zu sein oder Gott zu gefallen. Und andere sagen vielleicht, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Ich habe schon so viel versucht, mir kann keiner mehr helfen. Für die erste Gruppe habe ich keine Hoffnung. Mit der Hoffnung kann man sein ganzes Leben vertun, mit dieser Lüge weiterleben. Bei mir ist es nicht so schlimm. Aber für die zweite Gruppe, die sich für zu schlecht hält, die hat eine gute Prognose. Wer seine Verlorenheit erkennt, der hört ganz anders auf das Evangelium von Jesus Christus. Und ich möchte euch bitten, lasst uns doch uns selber ansehen aus der Perspektive Gottes. Was Gottes Wort über uns sagt, dass es mit uns eben so schlecht aussieht, dass wir Rettung brauchen, lasst uns das annehmen und von da aus dann die gute Nachricht von Jesus Christus hören. Lasst ihm uns das bringen, was unser Leben so im Griff hat und entstellt. Sei das die ganz dunkle, finstere Schuld oder die gutbürgerliche Schuld. Das Schockierende oder das, an das wir uns schon lange gewöhnt haben. Hören wir auf, uns zu verstecken, zu leugnen. Es ist Gott, der uns Jesus Christus als die Rettung, als den Ausweg zeigt. Und es ist der Teufel, der uns Sand in die Augen streut, als wäre es nicht so schlimm mit uns. Jesus ist der Mr. Sieg. Er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er will nicht, dass du an dem Bösen kaputt gehst, dass das, was du vielleicht noch erfolgreich verbergen kannst, dass das immer stärker wird und schließlich dein Leben ruiniert. Deine Ehe, deine Gesundheit, deine Beziehungen, deine Selbstachtung. Und es ist ein so gnädiger Moment, wenn ein Mensch sagen kann, wer wird mich erlösen von dem Bösen? Gott sei Dank für Jesus Christus. Wisst ihr, was ich an dem Buch vor allem so tragisch finde? An Dr. Jekyll. Es ist nicht so schlimm, dass er in was er geraten ist. Selbst ein Mord kann einem passieren. Es ist nicht so schlimm, was auch in unserem Leben alles passieren kann. Das kommt in den besten Familien vor. Schlimm ist es, wenn man sich dem nicht stellt, wenn man es nicht zugibt und wenn man nichts dagegen tut. Warum setzt dieser Dr. Jekyll nicht Himmel und Erde in Bewegung, um aus der Nummer rauszukommen? Aber selbst seinen Freund Utterson, den lehnt er ab und lässt sich nicht in die Karten schauen. Er will es alleine schaffen und er scheitert alleine. Lasst uns nicht genauso sein, dass wir meinen, wir würden es schon schaffen alleine, damit wir nicht alleine scheitern. Auch bei uns ist das nicht so schlimm, wenn sich da Abgründe auftun, wenn wir das entdecken. Das Leben ist voller Gefahren und Verlockungen. Keiner rümpft die Nase, wenn sich jemand verstrickt hat in all diese Sachen. Pornografie, Spielsucht, Kaufzwang oder was auch immer. Aber es zu leugnen und zu meinen, man würde es alleine schon schaffen, das ist schlimm. Es ist enttäuschend, wenn jemand sagt, es ist halt so. Damit muss ich leben, damit müssen die anderen leben. Wie traurig, wenn sich jemand aus Stolz so selber zugrunde richtet. Aber andererseits, wie großartig, wenn ein Mensch sich diesen Themen stellt, wenn er Hilfe sucht, wenn er nach Jesus fragt und ihm bringt, was das Leben, sein Leben zerstört. Eine starke Leistung. Ich möchte zum Abschluss mit einer Frage schließen. Wir haben jetzt diese Geschichte gehört von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wohin es geführt hat, weil er Mr. Hyde Raum gegeben hat und sich nicht helfen lässt. Wir haben von Paulus gehört, der bekennt, dass er versklavt ist an das Böse. Und nun ist meine Frage an euch, was wirst du tun? Was wirst du tun? Wirst du dich dem stellen? Wirst du dem das eingestehen, dass das deine Wirklichkeit ist? Bist du wie Paulus bereit, diese nach Hilfe zu schreien und auf Jesus zu stoßen? Oder reicht uns der schöne Grusel an so einer Geschichte oder an den anderen, die so böse sind, der Empörung über die anderen? Sind wir bereit, uns dem zu stellen oder nicht? Was wirst du also tun? Ich möchte mit einem kurzen Gebet schließen. Herr Jesus Christus, ja, du stellst uns in eine Gesellschaft, die interessante Stoffe und eine interessante Kultur hat. Und wir stoßen auf Dinge, die zu uns reden, die uns herausfordern. Und wir danken dir, dass du uns die Bibel gegeben hast als ja, der Punkt, wo du wirklich mit uns redest. Und heute Morgen, Herr, da hast auch du geredet, durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass du jedem hier die Ausreden und Ausflüchte abschneidest und dass er sich der Tatsache stellt, dass er Rettung braucht. Danke, Jesus, dass du freundlich auf jeden wartest, der zu dir kommt. Amen. Wir singen jetzt das Lied, kommt, atmet auf, ihr sollt leben.